Moin und herzlich willkommen beim Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Ja, hallo Arche-Jugend. Ich bin Dave, bin 19 Jahre alt für die, die mich noch nicht kennen. Und es ist jetzt meine zweite Predigt hier. Ihr könnt auch sehen bestimmt, dass ich auch selber ein bisschen aufgeregt bin. Und in der Vorbereitung für diesen Text ist mir echt nochmal bewusst geworden, dass Gott an unseren Herzen arbeiten möchte. Und dass es sich lohnt, einen tieferen Blick in sein Wort hineinzustecken. Und ich glaube, dieser Text, er wird uns in vielerlei Hinsicht überführen und er wird uns auch seelsorgerlich dienen. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir zu dir kommen dürfen als Kinder. Dass wir aber Vater rufen dürfen. Du bist der Gott des ganzen Universums. Und du hast deinen Sohn gegeben für uns. Herr, wir sind vor deinem Wort und wir bitten dich, dass du durch dein Wort sprichst. Zeig uns, was dein Heiliger Geist inspiriert hat. Verändere unsere Herzen, Herr. Lass dein Wort auf fruchtbaren Boden fallen. Lass es uns verändern. Das beten wir, Herr. Amen. Ja, schlag gerne mit mir den Text in Apostelgeschichte 9 auf. Apostelgeschichte 9, 32 bis 43. Ich lese einmal vor. Es begab sich aber, dass Petrus, als er alle besuchte, auch zu den Heiligen hinabkam, die in Lydda wohnten. Er fand aber dort einen Mann mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren im Bett lag, weil er gelähmt war. Und Petrus sprach zu ihm: Aeneas, Jesus, der Christus, macht dich gesund. Steh auf und mach dir dein Bett selbst. Und sogleich stand er auf. Und alle, die in Lydda und Saron wohnten, sahen ihn und sie bekehrten sich zu dem Herrn. In Joppe aber war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Und es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und man wusch sie und legte sie ins Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe liegt und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie 2 Männer zu ihm und baten ihn, nicht zu zögern und zu ihnen zu kommen. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn ins Obergemach und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihm war. Da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf. Sie aber öffnete ihre Augen und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Da reichte er die Hand und richtete sie auf. Und er rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie ihnen lebend vor. Es wurde aber in ganz Joppe bekannt und viele wurden gläubig an den Herrn. Und es begab sich, dass er viele Tage in Joppe bei einem gewissen Simon, einem Gerber, blieb. Amen. Der Text befindet sich an einer ganz interessanten Stelle in der Apostelgeschichte. Und Jesus gibt uns sozusagen die Framework für die Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 1,8 sagt er: Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und in Samaria und bis ans Ende der Erde. Ja, das Ziel der Apostelgeschichte ist es also, wie die Geschichte der ersten Gemeinde zu zeigen und wie sie das Evangelium von Jerusalem bis in die ganze Welt hinaustragen. Und bis jetzt hat sich die ganze Geschichte mehr oder weniger in Jerusalem abgespielt. Petrus aber geht jetzt nach Lydda und dann nach Joppe. Das sind ungefähr 3 bis 4 Tagesreisen von Jerusalem. Man merkt also, wie das Evangelium anfängt, sich in den anderen Kreisen der Erde zu verbreiten. Auch thematisch merkt man, dass es in eine andere Richtung geht. Die Kapitel danach, das wird euch André groß machen, geht es dann um Petrus, der sieht, dass das Heil auch für die Heiden ist und nicht nur für die Juden. Ich habe die Predigt in 3 Punkte aufgeteilt. Nicht nur, weil wir es in Arche immer so machen, sondern weil der Text es wirklich hergibt. Und zwar: erstens, Gott macht dich ganz. Zweitens, Gott wirkt Wunder. Und drittens, Gott macht dich neu. Fangen wir mit Punkt 1 an. Gott macht dich ganz. Lass uns nochmal die ersten vier Verse des Textes lesen. Es begab sich aber, dass Petrus, als er alle besuchte, auch zu den Heiligen hinabkam, die in Lydda wohnten. Er fand aber dort einen Mann mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren im Bett lag, weil er gelähmt war. Und Petrus sprach zu ihm: Aeneas, Jesus, der Christus, macht dich gesund. Steh auf und mache dir dein Bett selbst. Und sogleich stand er auf, und alle, die in Lydda und Saron wohnten, sahen ihn, und sie bekehrten sich zu dem Herrn. Petrus also ist am den Heiligen besuchen, ist in der Stadt Lydda und sieht einen Gelähmten, der seit 8 Jahren gelähmt ist. Und der Text liegt nahe, dass es ein erwachsener Mann ist, also war nicht sein ganzes Leben gelähmt. Stellt euch mal vor, ihr lebt seit 20, 30, habt Sport gemacht und aus dem Nichts für 8 Jahre Ruhe. Man fragt sich, wieso hat Gott ihn erst nach 8 Jahren geheilt? Wieso nicht früher? Bevor wir aber zu der Antwort kommen, lasst uns kurz hier stehen bleiben. Wie würdet ihr euch fühlen in dieser Situation? Ihr wartet 8 Jahre lang. 8 Jahre lang Stille, nichts. Ich glaube, Gott möchte uns mehrere Sachen dadurch sagen. Einmal möchte er uns sagen, dass es auf sein Timing ankommt und nicht auf unser Timing. In Jesaja 60, 22 sagt er: Der Kleinste wird zu 1000 werden und der Geringste zu einem starken Volk. Ich, der Herr, werde das zu seiner Zeit rasch ausführen. Gott kommt nie zu spät. Und 8 Jahre mögen lange sein. Und es gibt vielleicht einige von euch, die auch schon echt lange am Warten sind und die sich fragen: Gott, wann kommst du? Gott, wann greifst du ein? Ich warte schon so lange. Gott, mach doch etwas. Und ich möchte uns und vor allem auch mir zusprechen: Gott kommt nie zu spät. Die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich verlobt bin. Und ich hatte schon sehr, sehr früh den Wunsch nach einer Familie, nach Ehe, nach Beziehung. Und eigentlich war der Plan, dass wir dieses Jahr heiraten. Und es gab echt viele verschiedene Umstände, weswegen das nicht geklappt hat, aber ich habe mir das so, so sehr gewünscht. Ich wollte es wirklich so sehr. Ich habe gebetet und ich habe mich endlich gefreut, weil ich dachte: Gott macht das. Und dann hieß es: Nein, dieses Jahr geht nicht. Mein Herz war echt verbittert und sauer auf Gott. Und die Antwort, weswegen Gott uns warten lässt, finden wir in Vers 34. In Vers 34 heißt es: Und Petrus sprach zu ihm: Aeneas, Jesus, der Christus, mach dich gesund. Steh auf und mache dir dein Bett selbst. Und sogleich stand er auf. Es ist der Christus, der uns gesund macht. Und ich komme gleich zu eurer Frage: Was hat das jetzt mit Warten zu tun? Man kann das Wort gesund auch anders übersetzen. Man kann den Satz auch übersetzen: Jesus, der Christus, macht dich ganz. Oder: Jesus, der Christus, macht dich völlig. Und das ist die Antwort, weswegen wir warten. Das ist die Antwort, weswegen Gott nicht vielleicht sofort eingreift. Weil er uns zeigen möchte, dass wir nur durch und in dem Christus völlig sind. Er möchte uns zeigen, dass wir nur durch und in dem Christus wirklich völlig sind. Nicht in einer Ehe oder nicht durch einen geheilten Körper, nicht durch Sport, nicht durch Schönheit, nicht durch eine Karriere, nicht durch erfolgreich sein, sondern nur in Christus sind wir völlig. Und Jesus heilt ihn Aeneas von seinen körperlichen Gebrechen. Aber viel wichtiger zeigt er ihnen, was er wirklich braucht. Und das ist ein fester Halt in Christus. Wir müssen verstehen, dass wir nur in ihm einen festen Halt haben können und nur in ihm wirklich völlig sind. Wenn wir unsere Identität irgendwo anders suchen, wenn wir unseren Halt irgendwo anders suchen als in Christus, endet das immer schlecht. Michael Reeves hat Folgendes gesagt: Dich selbst durch etwas anderes als Christus zu definieren, macht dich zu etwas anderem als Christus. Hässlich. Ich wiederhole es. dich selbst durch etwas anderes als Christus zu definieren, macht dich zu etwas anderem als Christus, nämlich hässlich. Das sind krasse Worte, aber was meint er damit? Was er damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, das einzig Gute in dieser Welt, das einzig Schöne in dieser Welt ist in Christus. Und wenn wir nicht in diesem Christus sind, dann werden wir zu etwas anderem. Dann werden wir zu etwas Vergänglichem, zu etwas, was nicht schön ist. Wir haben vorhin einen Poetry Slam gehört über eine Schönheit, die nicht vergeht. Diese finden wir immer nur in Jesus. Die Fülle der Gottheit ist in Jesus und sind wir in Jesus, so ist diese Fülle auch in uns. Nur er kann uns ganz machen. Heilung kommt danach. Heilung ist daneben zweitrangig. Wenn wir diese völlige Zufriedenheit, wenn wir unseren Halt in diesem Jesus haben, wenn er uns völlig macht, dann brauchen wir nichts anderes. Und das ist, was wir lernen müssen in dieser Zeit. Das ist, was wir lernen müssen in der Zeit, wo wir warten, wo wir keine Antworten auf unsere Fragen haben, dass er alleine ausreicht, um uns völlig zu machen. Wir sind nicht angewiesen auf die anderen Sachen. Das ist der Grund, weswegen wir manchmal warten müssen. Gott ist aber damit nicht zu Ende, sondern Petrus sagt zu Aeneas, dass er aufstehen soll und sein eigenes Bett machen soll. Versucht euch mal in die Lage von Aeneas hineinzuversetzen. 8 Jahre liegt ihr im Bett und dann kommt ein Petrus und sagt euch eine Sache, die für euch schon immer unmöglich gewesen ist. Seit 8 Jahren unmöglich. Er sagt, steh auf und mach dein Bett. Was Aeneas daraus wahrscheinlich hört ist, ich möchte, dass du etwas machst, was für dich die letzten Jahre unmöglich war. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich habe dich noch nicht aufgegeben. Petrus sagt, steh auf und pack an. Egal wie aussichtslos die Situation ist, wie wenig Hoffnung du noch hast, weil du schon so lange wartest, Gott ist noch nicht zu Ende mit dir. Nach 8 Jahren muss Aeneas bestimmt die Hoffnung verloren haben. Er hat sich bestimmt schon abgefunden damit, dass er nie wieder gehen wird oder nie wieder das Körperteil bewegen kann. Aber Gott sagt, ich bin noch nicht fertig mit dir. Heißt das jetzt, dass all unsere Gebete beantwortet werden, dass all unsere Gebete angenommen werden, wenn wir nur lang genug warten? Nein. Aber es heißt, dass Gott immer einen Plan mit uns hat und dass er uns nicht aufgibt, dass er uns sieht. Und wenn du kurz vor dem Aufgeben bist, tu es nicht. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Und ich habe in meinem Leben leider oft genug Personen gesehen oder von Personen gehört, die kurz vor dem Ende stehen, die wirklich suizidal waren. Und wenn du bist und du kämpfst mit solchen Gedanken, dann möchte ich dir sagen, Gott ist noch nicht zu Ende mit dir. Er ist noch nicht fertig. Und die Folgen von diesem Wunder waren, dass alle, die in Lüder waren, davon mitbekommen haben und sich zum Herrn bekannt haben. Das Wunder an seinem Körper und an seinem Herzen sind ein Testament für Gottes Größe. Nicht nur körperlich, sondern vor allem geistlich wurde er neu gemacht. Das ist erstens ein Wunder und zweitens macht das Gottesreich auf Erden größer. Kommen wir zum zweiten Punkt. Gott wirkt Wunder. Ganz ähnlich wie in Johannes 11 bei der Auferweckung des Lazarus werden Petrus und seine Jünger nach Joppe gerufen. Sie werden gerufen, obwohl Tabitha, um die es geht, schon gestorben war. Sie war überall in der Umgebung bekannt als eine Wohltäterin, als eine Person, die gute Werke tut. Aber trotzdem ist sie gestorben. Und all die Menschen, denen sie davor gedient hat, weinten und zeigen Petrus all die Kleider, die sie gemacht hat. Nachdem Petrus das alles gesehen hat, sagt er zu allen Anwesenden, geht raus. Er betet, kniet nieder und dreht sich zum Leichnam und spricht. Tabitha, steh auf. Gut, aus diesem Text könnte man noch sehr viel mehr Sachen ziehen. Ich möchte mich aber ganz gewiss auf einen Vers beschränken. Und das ist Vers 40. Da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Sie aber öffnete ihre Augen und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Drei Sachen, die man hieraus ziehen kann. Erstens, Petrus schickt alle raus. Zweitens, er kniet nieder und betet. Und drittens, er wendet sich zum Leichnam und spricht. Petrus schickt alle raus. Nachdem Petrus die Lage erkannt hat, ja, dass es wirklich ein riesen Wunder braucht, damit Tabitha wieder zum Leben kommt, ist das Erste, was er macht, alle Menschen um sich herum rauszuschicken. Man darf das nicht verwechseln. Er tut das nicht, weil er so überfordert ist mit der Lage, dass er unbedingt alleine sein muss. Nein, er ging, kniete sich hin und betete. Er schickte also die Menschen raus, weil er alleine mit Gott sein wollte. Jesus selbst hat ihm das vorgelebt. In Matthäus 6 sagt er, dass wenn wir beten, wir nicht so sein sollen wie die Heiden, die das in der breiten Öffentlichkeit machen, sondern dass wir ihn im Stillen, im Privaten suchen sollen. Wir sehen des Öfteren in der Schrift, wie Jesus selbst sich zurückzieht, um zu beten. Wie er früh am Morgen aufsteht, um diese Gemeinschaft mit Jesus, um diese Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Denn nur durch diese Gemeinschaft mit dem Vater kommt die Kraft. Michael Reeves hat gesagt, dass fehlendes Gebet praktischer Atheismus ist. Fehlende Gemeinschaft mit Gott ist praktischer Atheismus. Denn diese Gemeinschaft mit Gott ist das Organ, wodurch wir leben. Das ist, wodurch ein Christ leben kann. Nirgendwo sonst findet er Kraft, nirgendwo sonst findet er Quickung. Nur bei Jesus finden wir diese Kraft zum Leben. Das heißt auch nicht, dass wir nicht als Gemeinschaft Gott suchen können, dass wir nicht auch als Gemeinschaft Zeiten mit Gott haben können. Aber unsere eigene Seele braucht diese intime Zeit. Wie wollen wir anderen Menschen dienen, wenn wir selbst komplett leer sind? Und eine Flasche kann doch nur ausschütten, womit sie gefüllt ist. Die Frage für uns ist also, womit sind wir gefüllt? Sind wir mit Jesus gefüllt oder sind wir mit etwas anderem gefüllt? Verbringen wir unsere Zeit, wenn wir große Aufgaben vor uns haben, mit TikTok, Instagram und dergleichen? Oder gehen wir ins Wort? Und ich kenne mich da selber. Ich weiß, wie einfach es ist, wenn man sagt, ich möchte mich ausruhen, ich hatte einen anstrengenden Tag vor mir, einfach sich hinzusetzen und Netflix anzumachen. Aber mir wurde immer gesagt, findest du da wirklich Ruhe? Oder ist es einfach Zeitvertreib? Denn Ruhe findet unsere Seele. Was wir in diesen Situationen wirklich brauchen, finden wir nur beim Herrn. Nur da können wir unsere Seele abladen und auftanken. Zweitens, er kniet und betet. Die Auferweckung, die er hier an Tabitha vollbringt, ist nicht das erste Wunder, was er getan hat. Wir haben gerade gesehen, wie er einen Gelähmten geheilt hat. Hier hat er aber gekniet und gebetet. Davor hat er es nicht getan. Und jetzt stellt sich die Frage, okay, wieso macht er das hier? Und ich glaube, er macht das hier, um zu zeigen, wie abhängig er von Gott ist. Und versteht das nicht falsch, Petrus war auch davor abhängig von Gott. Er hat dieses Wunder nicht durch sich selbst vollbracht. Aber hier zeigt er es nochmal extern. Er betet dafür, dass Gott ein Wunder vollbringt. Denn danach spricht er zu Tabitha, steh auf. Also in dieser Zeit, in dieser Gemeinschaft betet er für eine krasse, krasse Sache. Und ich kenne das aus meinem Leben, dass man so mit einer angezogenen Handbremse betet. Wisst ihr, was ich meine? So Gebete wie, ach, Jesus, bitte heil doch, aber nur wenn du möchtest. Oder Herr, schenk doch XYZ, aber dein Wille geschehe, ich meine. Wisst ihr so ein bisschen, was ich meine? So dieses, man betet, aber man glaubt nicht wirklich. So, man betet, aber man weiß, ja, aber es passiert doch sowieso nicht. Gott ist ein Gott, der Wunder wirkt. Und auch heute ist Gott ein Gott, der Wunder wirkt. Das ist fast ein Zungenbrecher, aber ich sage es nochmal. Gott ist ein Gott, der Wunder wirkt. Und auch heute ist Gott ein Gott, der Wunder wirkt. Römer 15, Vers 18 bis 19. Denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, dass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. 1. Korinther 2, 4-5. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Hebräer 2, 3-4. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkung und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Markus 16, Vers 20. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Gott ist ein Gott, der Wunder wirkt. Und schon immer bei der Verkündigung seines Namens erwies er seine Macht in Wort, Geist und Zeichen. Die Jünger wurden begleitet von Zeichen. Gott verherrlicht seinen Namen dadurch und bestärkt sein Evangelium durch diese Wunder. Gott ist ein Gott, der eingreift und der hilft. Er antwortet auf Gebet, und noch heute gibt es Leute, die wundersam geheilt werden. Noch heute gibt es Menschen, die aus dem Nichts versorgt werden. Und vor allem gibt es noch heute Erweckung von Menschen, die zu Jesus finden. Das sind Wunder. Wenn wir beten, lasst uns mit der Erwartung beten, dass Gott das auch machen kann, dass er es auch machen möchte. Lass uns diese angezogene Handbremse loslassen. John Newton hat es so formuliert: Du kommst zu einem König und bringst große Bitten mit, denn seine Gnade und Macht sind so groß, dass niemand jemals zu viel verlangen kann. Ein anderer niederländischer Theologe sagte: Es gibt keinen Zentimeter auf dieser Erde, über den der auferstandene Jesus nicht sagt, mein. Wir dürfen und wir müssen deswegen mit großen Bitten kommen. Unser Gott ist ein großer Gott. Ihm gehört alles hier auf dieser Erde. Und wenn wir zu ihm kommen, dann lass es mit der Erwartung kommen, dass er auch wirken möchte. In der Vorbereitung hat mich eine Geschichte von John Stott auch sehr, sehr beführt, weil es ein bisschen mein Herz auch widerspiegelt. Ich lese vor. Als wir zum Pastoralgebet kamen, wurde es von einem Laienbruder geleitet, weil der Pastor im Urlaub war. Er hatte also gebetet, dass der Pastor einen guten Urlaub haben möge. Nun, das ist in Ordnung. Pastoren sollten einen schönen Urlaub haben. Zweitens betete er für ein weibliches Gemeindemitglied, das kurz vor der Geburt eines Kindes stand, für eine sichere Bindung, was auch in Ordnung ist. Drittens betete er für eine andere Frau, die krank war. Dann war es vorbei. Mehr als das gab es nicht. Es dauerte 20 Sekunden. Ich sagte mir, das ist eine Dorfgemeinde mit einem Dorfgott. Und ich finde diese Geschichte so krass, weil geht es uns nicht auch so in unserem Herzen, dass wir so schnell für so alltägliche Sachen beten, weil wir schon den Glauben daran verloren haben, dass Gott noch weitere Sachen tun möchte? Wenn wir zu ihm kommen, lasst uns zu einem großen Gott kommen, den wir nicht in eine Box gesteckt haben. Drittens, er wendet sich zum Leichnam. Das Dritte, was Petrus macht, ist, zum Leichnam zu sprechen. Er drehte sich nach dem Gebet zum Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf. Und auf mich wirkt das irgendwie crazy. Stellt euch mal die Szene vor. Da ist eine Person, die gestorben ist neben dir, und du drehst dich hin und du sprichst zu ihr. Aber genau das ist der Punkt. Petrus hat Gemeinschaft mit Gott gehabt und hatte Vertrauen darin, dass Gott auch wirken kann. Und in diesem Vertrauen handelte er. Er sprach zum Leichnam. Die ganze Geschichte hat mich ein bisschen an Hesekiel 37 erinnert. Da ist die Szenerie so, dass Hesekiel in einer Vision mit Gott vor seinem Grab steht. Und Gott sagt: Predige zu diesen Gebeinen, weissage zu diesen Gebeinen. Und davor fragt er ihn: Glaubst du, dass diese lebendig werden können? Und Hesekiel antwortet: Herr, bei dir ist nichts unmöglich. Und dann predigt Hesekiel zu diesen Gebeinen und was passiert ist, dass sie Fleisch und Blut bekommen. Hesekiel sollte wirklich zu Knochen weissagen, dass sie wieder lebendig werden. Und es geschah. Und ich erzähle diese biblische Geschichte, weil ich mir von Herzen wünsche, dass wir anfangen, mit einem wirklichen Glauben zu beten. Gott ist ein Gott des Unmöglichen. Bei ihm können wir alles erbitten. Es gibt nichts, was zu groß oder was zu klein für ihn ist. Wenn wir bitten und wenn wir nach Wundern, nach großen Sachen bitten, dann nicht, damit sich Gott als Gott erweist, sondern weil wir wissen, dass er das Unmögliche wirken kann. Wer bittet, der empfängt. Und Jakobus sagt, dass wir nicht haben, weil wir nicht bitten. Und Jakobus sagt auch, dass wir im Glauben beten sollen, nicht hin und her getrieben wie ein Blatt im Wind. Wenn wir sprechen, wenn wir beten, lasst uns glauben, dass Gott es auch tut. Kommen wir zum letzten Punkt. Gott macht dich neu. Vers 40 und Vers 41. Da ließ Petrus alle hinausgehen und kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichnam um und sprach, Tabitha, steh auf. Sie aber öffnete ihre Augen und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Und er reichte ihr die Hand und richtete sie auf. Da rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie in Leben vor. Petrus sprach und Tabitha öffnete ihre Augen und setzte sich auf. Er reichte ihr die Hand und richtete sie danach auf. Was mich aber gecatcht hat, ist, dass Petrus all die Heiligen zusammenruft und Tabitha dann quasi der Gemeinde vorstellt. Und in der Vorbereitung habe ich mich gefragt, ist das nicht die Geschichte, die wir alle haben? Sind wir nicht alle auferstanden worden in Jesus? Hat er uns nicht gerufen? Wir alle wurden von Gott gefunden. Wir alle haben in Sünde gelebt, bis Gott uns neu und lebendig gemacht hat. Epheser 2 sagt, dass wir tot in unseren Übertretungen waren, bis er uns lebendig gemacht hat in Christus. Gott hat uns durch seinen Sohn lebendig gemacht, eine neue Schöpfung gemacht. Deswegen sagt 2. Korinther 5, 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wir alle sind und werden nochmal vom Tod auferstehen. Aber was Petrus hier tut, ist, Tabitha den Heiligen vorzustellen. Weswegen sage ich das? Hand aufs Herz. Wer von euch würde sich wohlfühlen, wenn er wüsste, dass die Person neben euch eine Person war, die mit Drogensucht zu kämpfen hatte? Wer von euch würde sich schlecht fühlen oder unwohl fühlen, wenn er wüsste, dass die Person neben sich eine Prostituierte war? Und ich muss sagen, Gott hat mich da echt überführt. Ich hatte in der Vorbereitung auch einen Podcast geschaut. Also das war nicht so die Vorbereitung, ich hatte einfach so einen Podcast geschaut und das war mit einer Pornodarstellerin. Mit einem Pastor. Und ich konnte nur in meinem Herzen sehen, wie ich nur ihre Vergangenheit gesehen habe. Wie ich nicht gesehen habe, was Neues in ihr war. Und ich glaube, dass wir in der Gemeinde manchmal auch so mit den Leuten umgehen. Dass wir ihnen ihre Vergangenheit vorhalten, obwohl wir kein Recht dazu haben. Ich frage andersrum, wenn eine Person hier reinkommen würde, würde sie sich eingeladen fühlen? Würde sie sich geliebt fühlen? Würden wir uns freuen über einen Sünder, der sich bekehrt hat und der Gemeinde vorgestellt wird? Gott ist es, der uns in die Gemeinde ruft und holt. Und wie Petrus es war, der die Heiligen gerufen hat, um Tabitha ihnen als Leben vorzustellen. Keiner hier hat das Recht, eine andere Person im Herzen wegen seiner Vergangenheit zu verurteilen. Wir wurden eine neue Schöpfung in Christus. Und wenn jemand hierher kommt, den Jesus aus der Welt geholt hat, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte gibt es nicht mehr.
Das, was scharlachrot war, ist jetzt weiß wie Wolle. Und auch Gott gedenkt nicht mehr an die Vergangenheit. Und ich frage mich, sind wir eine Gemeinde, die jeden Bruder, jede Schwester, egal was sie gemacht hat, aufnimmt und sich über seine Neugeburt genauso freut, wie sich die Menschen über Tabitha gefreut haben? Genauso wie die Auferstehung der Tabitha ein Zeugnis für Gott war, genauso sind heute Bekehrungen Menschen, die neu kommen, ein Zeugnis für Gott. Der Text hat mich gecatcht, weil wir in der Gemeinde sollen wir einander lieben. Und jede Person, die hierher kommt, die trägt ihre eigene Geschichte und ihr eigenes Leid. Aber wir haben einen Gott, der uns zusammengebracht hat als Geschwister. Nicht wir können uns aussuchen, wer unsere Familie ist, sondern Gott hat uns zusammengestellt als ein Leib und als eine Familie. Und das ist doch das Anliegen, dass wie Petrus wir rausgehen und Menschen lebendig machen, im geistlichen Sinne. Und dass wir sie reinholen und wir sie vorstellen in der Gemeinde und sagen, hier ist der Bruder, hier ist die Schwester. Dass wir sie mit Liebe begegnen, dass sie sich geliebt fühlen in dieser Gemeinschaft. Und nicht, dass wir sie verurteilen, auch nicht im Herzen. Paulus sagt, dass ein verändertes Leben ein Zeugnis, sogar ein Gottesdienst für Gott ist. Das ist, was wir haben wollen. Und wenn du heute hier sitzt und du hast diese Veränderung noch nicht erlebt und du hast keine Ahnung von dem, was ich hier eigentlich rede und denkst, ich rede Schluss, dann will ich dich einfach nur bitten, lass dich versöhnen mit Gott. Du hast eine Schuld vor Gott. Du hast gesündigt und du hast ein Problem. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Gott aber hat dich nicht im Stich gelassen, sondern er hat seinen Sohn gegeben, damit du dein persönliches Wunder erleben kannst. Durch das Werk seines Sohnes kannst du Frieden und Gemeinschaft mit Gott dem Vater haben. Das erfährst du aber nur, wenn du umkehrst von deiner Schuld und wenn du bekennst, dass du ein Sünder bist. Wenn du merkst, da zieht dich etwas, lass das nicht an dir vorübergehen. Lass das nicht das Ende sein, sondern komm zum Jugendteam. Okay, Johanna ist da. Sonst sind wir zufrieden. Zu Personen, die du kennst, die Christen sind. Lass für dich beten und lern diesen Gott kennen. Gott machte Tabitha neu und er macht auch dich neu. Das ist ein Wunder. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Wunder wirkt. Ich danke dir, dass niemand so groß ist wie du. Und ich danke dir, dass das ganze Universum deine Macht ist, Herr. Dass das ganze Universum dir gehört. Nichts ist zu klein, nichts ist zu groß für dich. Und so bitten wir, Jesus, dass ein jeder, der diese Message hört, aber dich noch nicht im Herzen trägt, Jesus, wir bitten für dein Eingreifen. Herr, dass du sie ziehst und sie nicht loslässt. Dass du einen jeden hier veränderst, dass du an unseren Herzen arbeitest, dass dieses Wort auf fruchtbaren Boden fällt. Bleib du jetzt auch bei uns und lass uns noch eine schöne Zeit im Lobpreis haben, Herr. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Arche-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute noch durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf archejugend.de. Bis zum nächsten Mal. Be blessed.